Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
An den Märkten ist mal wieder einiges los. Die Schlagzeilen und die Stimmung der Investoren treibt vor allem der Handels- und Technologiekonflikt zwischen den USA und China um. Kommt es bald zu einer Lösung? Außerdem läuft die Berichtssaison für das dritte Quartal auf Hochtouren und sorgt für Spannung. Und die wichtigsten Notenbanken der Welt tagen. Uli Stephan von der Deutschen Bank ordnet die aktuelle Lage für uns ein. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, an der Wall Street haben wir zuletzt neue Allzeithochs bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq gesehen. Ist die Stimmung wirklich so gut oder sind es mal wieder einzelne Aktien, die die Rallye anführen?
Sagen wir mal so, die Volatilität bei einzelnen Aktien, gerade im Technologiebereich, ist natürlich sehr, sehr hoch, was aber mit den Handels-Zoll-Gesprächen zwischen den USA und China zusammenhängt. Das bewegt die Börse im Moment in ganz besonderer Art und Weise. Es waren ja zuerst Befürchtungen laut geworden, dass man hier auf eine Konfrontation zusteuert. Mittlerweile ist es doch etwas entspannter wieder geworden, nachdem sich sowohl der Präsident als auch der Finanzminister Bessent geäußert haben. Auch die Chinesen haben gesagt, dass man wohl eine Einigung finden wird. Also insofern gucken wir mit, sagen wir mal, wohlwollendem Optimismus in die Woche und auf das Gespräch der beiden Präsidenten, was ja dann ja später diese Woche noch stattfinden wird.
Und für die Börsen ist es ja auch wirklich wichtig, dass sich die USA und China auf einen tragfähigen Deal einigen. Nur wissen wir halt leider auch, wie wankelmütig US-Präsident Donald Trump ist. Eine gewisse Unsicherheit wird dann wahrscheinlich bleiben, oder?
Ja, das wird in jedem Falle so sein. Wir haben das ja immer wieder gesehen, dass dann auch sektorale Zölle oder Dinge, die die eine Seite glaubte, anders verstanden zu haben als die andere, hochpoppen. Also insofern bleibt das sicherlich eine spannende Veranstaltung, vor allen Dingen in den Gesprächen mit China, weil es ja nicht nur um Einnahmen für die USA geht. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund für Zölle gegenüber anderen Ländern. Aber bei der Volksrepublik geht es eben auch darum, den technologischen Abstand zu wahren. Die Chinesen stecken sehr viel Geld in Technologie hinein, von künstlicher Intelligenz, also Software etc., aber auch Hardware, wenn man an Quantencomputing denkt oder ähnliche Dinge. Also insofern, Chips, da passiert schon einiges und insofern sind diese Gespräche der beiden größten Volkswirtschaften der Welt natürlich für die Börse sehr, sehr wichtig. Ja.
Du hast gerade schon die großen Tech-Werte angesprochen und da geht es ja auch um Chips häufig. Es gibt wachsende Sorgen, dass die Bewertung dieser großen Tech-Werte möglicherweise komplett überzogen sind. Einige Investoren machen das bereits nervös. Teilst du diese Einschätzung? Könnte das vielleicht sogar zu einem Crash kommen, wenn da mal die Luft rausgeht? Wenn denn überhaupt zu viel Luft drin ist?
Also es ist zweifellos so, dass die großen Technologiekonzerne nicht preiswert bewertet sind. Die Ursache dafür liegt aus meiner Sicht in den Gewinnsteigerungen, die sie Quartal für Quartal hinlegen. Sie haben auch im letzten Quartal wieder deutlich die Erwartungen übertroffen. Warum sollten sie es diesmal nicht tun? Zumal ja auch gigantische Investitionen in diesem Bereich angekündigt sind, wovon dann wiederum die Chip-Produzenten, die Hersteller von Rechenzentren, Kabeln, also die gesamte Wertschöpfungskette im Grunde profitieren kann. Also ja, teuer, aber die Gewinne tragen es. Die Investitionen werden im Unterschied beispielsweise zur Dotcom-Blase vor 25 Jahren doch überwiegend aus dem Cashflow bezahlt. Also man muss nicht extra Schulden dafür aufnehmen. Und ich glaube ja, weiß nicht, ob wir das hier an der Stelle auch schon besprochen hatten, dass es einen extremen Wettbewerb gibt in den Vereinigten Staaten, wo niemand zurückfallen möchte bezüglich künstlicher Intelligenz und deswegen diese Investitionen einfach notwendig sind. Und es gibt eben noch einen Wettbewerb mit der Volksrepublik China und auch da möchten die USA nicht zurückfallen. Deswegen beteiligt sich ja auch der amerikanische Staat zunehmend, kann man ordnungspolitisch sicherlich drüber diskutieren, aber beteiligt sich eben an Technologiekonzernen und deswegen glaube ich, dass dieser Boom noch eine ganze Zeit lang anhalten wird. Ob wir irgendwann zu viele Investitionen sehen werden, ob sich das alles rechnen wird, das ist heute sicherlich schwer zu beurteilen, aber ich würde davon ausgehen, dass hier dieser Wettbewerb zu weiteren Investitionen in den nächsten Jahren führen wird.
Lass uns auf die Berichtssaison schauen. Die Berichtssaison fürs dritte Quartal, die läuft ja auf Hochtouren. In den USA, Europa machen wir dann gleich. Wie fällt deine Zwischenbilanz für die USA aus?
Ja, aus meiner Sicht wieder sehr, sehr gut. Es haben momentan so rund 145 Unternehmen die Bücher geöffnet. Davon haben 87 die Erwartungen übertroffen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. Die Gewinne liegen im Moment bei plus 10,4% gegenüber Vorjahresquartal. Die Unternehmen haben um 8,2% übertroffen die Erwartungen der Analysten. Also das ist alles auf der Gewinnseite sehr, sehr gut. Auf der Umsatzseite sind die Zahlen nicht ganz so groß, aber auch hier 2,5% über Erwartungen plus 7%, 82% der Unternehmen über den Erwartungen. Also bisher ist das eine ausgesprochen gute Berichtssaison. Von den Sektoren her haben die Banken ja schon sehr positiv dazu beigetragen. Und jetzt geht es eben in dieser Woche richtig mit der Technologie los. Das ist natürlich die Branche, auf die die Analysten aufgrund der Bewertungen am meisten gucken. Mhm. Sie sind ja die Treiber der Börse, sind auch die Treiber der Investitionen in den Vereinigten Staaten. Also wer da nicht über den Erwartungen berichtet, der wird wahrscheinlich dann an der Börse auch entsprechend abgestraft.
Mhm. Du hast gerade die Banken schon genannt, die relativ gut oder sehr gut berichtet haben. Gibt es noch andere Branchen, die positiv auffallen? Und gibt es vielleicht auch welche, die weniger positiv berichtet haben und vielleicht sogar negativ auffallen?
Ja, es sind mal wieder die üblichen Verdächtigen, die nicht so richtig gut sind. Die Energie natürlich, die Grundstoffe, der Konsum, vor allen Dingen der Konsum des täglichen Lebens. Wir haben nach wie vor ja in der Pharmabranche eigentlich ganz gute Ergebnisse, aber keine gute Kursentwicklung. Und insofern haben wir schon eine gewisse Differenzierung am Markt. Finanzen, Technologie, wie gesagt, im Moment ganz weit oben. Auch die Immobilien unten sind dann eben die genannten Unternehmen. Aber nochmal, es ist auch für die USA immer noch relativ früh in der Berichtssaison. Mal gucken, was da kommt und vor allen Dingen, wie jetzt die großen Technologiekonzerne berichten werden.
Stichwort Energie. Die Ölpreise haben sehr deutlich reagiert, nachdem die US-Regierung Sanktionen gegen russische Ölproduzenten verhängt hat. Welche Auswirkungen hat das für die Weltwirtschaft und damit auch für die Aktienmärkte?
Die Ölpreise sind zunächst mal deutlich gefallen. Das liegt daran, dass die OPEC Plus eigentlich angekündigt hat, die Förderquoten ständig auszuweiten. Im November soll es ja weitergehen. Also es wird ausreichend Öl gefördert. Dann hat allerdings jetzt die US-Administration Russland und russische Unternehmen mit Sanktionen belegt. Das führt dann ja zumindest zu der Diskussion, vielleicht sogar zu der Erwartung am Markt, dass weniger Öl von Russland auf den Weltmarkt kommen würde. Das hat eben die Preise getrieben. Ob das wirklich so ist und ja, wie Russland mit Schattenflotte und ähnlichem umgeht, das werden wir dann noch sehen. Aber das war der Grund, warum es dann diesen deutlichen Anstieg gegeben hat. Ich würde annehmen, dass der Rest der OPEC dann weiter die Förderquoten ausdehnen wird. Hier gab es ja auch Gespräche zwischen Saudi-Arabien und der amerikanischen Administration, weil natürlich der amerikanische Präsident Donald Trump versprochen hat, dass er die Inflation weiter runterdrückt. Und die Zölle geben ja schon einen gewissen Inflationsdruck. Deswegen muss er dafür sorgen, dass die Energiepreise niedrig bleiben. Deswegen würde ich erwarten, ja, dass mit Russland, dass diese Sanktionen auch ein Stück weit natürlich wirken, aber das, was da weniger auf den Markt kommt, dann potenziell mit der OPEC Plus aufgefangen wird. Und was man auch noch sagen muss, bei Preisen um $60 oder sogar darunter lohnt sich dann für die amerikanischen Fracking-Konzerne das Fracken nicht mehr. Das geht eben erst so ab 60, $65 pro Barrel dann wieder los. Und insofern werden die mit jetzt höheren Ölpreisen dann auch wieder fördern, sodass sich wahrscheinlich die Preise auf einem solchen Niveau, wie wir es jetzt haben, einpendeln, es sei denn, es wird politisch wieder entschieden in die eine oder andere Richtung.
Noch ein gutes Stichwort, die Inflation. Wir haben ja im Augenblick relativ wenig Wirtschaftsdaten aus den USA, was mit dem politischen Stillstand in Washington zu tun hat, dem Shutdown. Deine Kollegen von der DWS sprechen von einer Zinssenkung im Blindflug und gemeint ist die Zinssenkung der Fed, die ja wahrscheinlich in dieser Woche ansteht. 25 Basispunkte werden da erwartet. Glaubst du, dass da in der Pressekonferenz irgendwas Spannendes noch passieren wird? Weil so wirklich viele Daten hat die Fed ja im Augenblick nicht und sie reagiert ja eigentlich datengetrieben oder datenabhängig, wie man immer so schön sagt.
Naja, also so wenig Daten gibt's nicht. Also das halte ich dann doch für ein bisschen...
Also kein Blindflug.
Nein, ein bisschen reißerisch. Wir haben die University of Michigan, wir haben S&P Global, die ja die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft immer erheben. Es gibt auch private Organisationen, die Arbeitsmarktdaten erheben. Es wird ganz spannend zu sehen sein, auf welche Jerome Powell dann verweist, also welche die Fed tatsächlich nutzt. Aber nochmal, es gibt schon einige Daten, auf die sich die amerikanische Notenbank stützen kann. Auch die Inflationsdaten sind ja mit Verzögerung zuletzt rausgekommen, waren übrigens auch besser als erwartet worden war. Also insofern da an der Seite alles gut. Spannend wird sicherlich sein, ob die amerikanische Notenbank, vor allen Dingen Jerome Powell, in der Pressekonferenz etwas sagen wird zu Quantitative Tightening, also zum Rückführen der Notenbankbilanz. Denn zuletzt gab es doch das ein oder andere Signal, dass es die Liquidität nicht zu üppig ist, ich will es mal so rum sagen, am US-Markt. Und deswegen könnte es sein, dass man dazu erstmal stoppt und diese Liquidität im Markt belässt. Gibt sogar den einen oder anderen, der darauf spekuliert, dass es ab nächstem Jahr wieder ein Quantitative Easing geben könnte, dass also die Notenbank im kurzen Bereich bei T-Bills Anleihen kaufen könnte, um eben Liquidität zur Verfügung zu stellen. Wir werden sehen, aber das könnte dann sicherlich für Aufmerksamkeit sorgen und das würde sicherlich an den Börsen sehr gut aufgenommen werden, weil mehr Liquidität und bedeutet eben billigere Liquidität, billigeres Kapital und das kann dann eben in verschiedenen Verwendungen gebraucht werden, unter anderem eben an der Börse.
Das klingt jetzt alles ziemlich positiv. Es gab aber so vor knapp 2 Wochen so einen kleinen Schockmoment. Da wurden auch Erinnerungen an die Finanzkrise wach, weil es Probleme bei 2 US-Regional- bzw. Schattenbanken gegeben hat und das gab auch eine kleine Korrektur an den Aktienmärkten. Hat dich das auch an die Finanzkrise erinnert oder glaubst du, das war so eine kleine Randnotiz und kein Warnsignal?
Also meine erste Reaktion, weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, war Sturm im Wasserglas. Also,
wir sind ja unter uns.
Ja, wir sind ja unter uns. Also hier ist es ja tatsächlich so gewesen, dass vor allen Dingen nicht regulierte Fonds Verluste hatten, sich einige Banken aber daran, also Regionalbanken daran beteiligt haben und die mussten dann Abschreibungen hinnehmen. Der Chef einer sehr großen oder der größten amerikanischen Bank hatte dann noch etwas Öl in das Feuer hineingegossen, indem er gesagt hat, wo eine wörtlich, ich zitiere jetzt, Kakerlake ist, gibt es noch weitere. Also insofern hat das dann, glaube ich, Aufmerksamkeit bewirkt. Man muss immer ein Stück weit sicherlich gucken, was macht der nicht regulierte Finanzsektor, was machen auch die Regionalbanken. Also ich will das jetzt nicht völlig zur Seite schieben, aber in diesem Falle war es ja tatsächlich nicht so gravierend, dass es eben systemisch ist. Das würde ich auch nicht glauben, weil eben Banken doch heute ganz anders mit Risikosystemen, mit Kapital, mit Aufsichtsbehörden im Gespräch sind, als das möglicherweise vor 15 Jahren der Fall gewesen ist.
Dann schauen wir doch mal nach Europa. Auch hier nimmt die Berichtssaison so ganz langsam Fahrt auf. Auch hier gibt es einen DAX, der nah an seinem Allzeithoch notiert. Wir haben jüngst ein paar Konjunkturdaten gesehen. Wie läuft's hier?
Ja, wir sind hier sicherlich noch ganz, ganz am Anfang der Berichtssaison. Es haben Mitte 20 Unternehmen bisher aus dem Stock 600 berichtet. Also man sieht, die Zahl ist noch sehr überschaubar. Das nimmt natürlich jetzt auch zu. Die Gewinne liegen knapp im positiven Bereich, 0,2% gegenüber dem Vorjahr. Aber wie gesagt, bei so wenig Unternehmen lohnt es sich kaum, darüber zu sprechen. Die Unternehmen haben die Erwartungen leicht übertroffen auch, aber das ist natürlich, sind bisher ganz andere Zahlen als in den Vereinigten Staaten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Unternehmen im Weiteren berichten werden. Es ist, man sieht das auch am IFO-Index, der jetzt rausgekommen ist, dass die Unternehmen die aktuelle Lage noch als kompliziert einschätzen, aber für die Zukunft ganz optimistisch sind. Und da spielen dann sicherlich die Fiskalprogramme eine Rolle, auch die Deregulierungsmaßnahmen, die ja zumindest in der Europäischen Union diskutiert wird, der Herbst der Reformen in Deutschland, also das sind, glaube ich, Faktoren, die ja die Erwartungen einfach steigen lassen. Jetzt muss dann auch geliefert werden. Und dann wären, glaube ich, auch die Unternehmen bereit, entsprechende Investitionen zu machen. Aber wie gesagt, das muss jetzt kommen. Und da sind wir noch nicht. Aber die Unternehmen werden eben hier zunehmend optimistischer, zumindest in Richtung 2026 und 2027 aufgrund der fiskalischen Unterstützung.
Wenn wir uns die Berichtssaison in Europa in 1-2 Wochen nochmal genauer anschauen, wenn wir ein bisschen mehr Zahlenmaterial haben, Eine Anlageklasse darf, glaube ich, nicht fehlen. Der Goldpreis hat doch glatt mal ein bisschen nachgegeben. Was steckt denn da dahinter? Ich habe von einem 5%-Crash gelesen. Ich wusste nicht, dass 5% Kursrückgang Crash sind, aber das habe ich dann nun jetzt auch gelernt oder es ist totale Panikmache. Aber die Frage ist natürlich, ist die Goldrallye vorbei?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen eher nein. Ich glaube, dass das mal eine ganz notwendige Korrektur war, ein bisschen Luft aus dieser Spekulation herausgelassen hat, nachdem der Goldpreis auch insgesamt ja Edelmetalle jeglicher Couleur doch massiv gestiegen sind, der Silberpreis eine höhere Notierung erreicht hat als damals bei den Handbrüdern Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Also schon eine sehr deutliche...
Was sind die Handbrüder?
Naja gut, die haben eben in den 70er Jahren sich verabredet und haben in großem Stile Silber aufgekauft und damit die Kurse nach oben getrieben. Mhm. Diese Blase ist dann irgendwann geplatzt. Aber sei es drum, hier haben wir Silber sicherlich in der industriellen Verwendung für Solarpanels etc., aber nicht in diesem Ausmaß, dass die Kurse eben in der Weise steigen mussten. Da war schon viel Spekulation bei, Unsicherheit am Markt, wie geht das mit den Zollverhandlungen, wie geht das im Handel China, USA weiter, was machen die Notenbanken, wie sind die auch militärischen Auseinandersetzungen zu werten in der Ukraine und im Nahen Osten. Also einiges an Unsicherheiten, was die Preise getrieben hat, da ist jetzt ein bisschen Luft rausgelassen worden. Unterm Strich bleibt es aber aus meiner Sicht, dass einige auch institutionelle Anleger Gold nutzen zu Absicherungszwecken, dann Technologie kaufen auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Ganze ein bisschen mit Gold abfüttern, und es sind vor allen Dingen die Notenbanken, die hier weiterhin im Markt sind und Gold kaufen. Das wird dann sicherlich auch durch solche Diskussionen, inwieweit man die russischen Reserven in der Europäischen Union nutzen kann, um einen Aufbau in der Ukraine zu finanzieren oder zunächst mal die Verteidigung unterstützt werden. Also viele Notenbanken zögern dann offensichtlich in Dollar, in Euro zu gehen und bevorzugen Gold, was ja mittlerweile mindestens mal die zweitstärkste Währungsreserve weltweit ist und sich sicherlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, anschickt, auch die Nummer eins werden zu können.
Und würdest du es dann beim Gold genauso sehen wie bei Aktien? Das hast du ja schon oft gesagt, dass du da bei Rücksetzern in den Dip hinein kaufen würdest. Sollen wir das bei Gold dann jetzt auch tun? Keine Beratung natürlich, sondern nur vielleicht eine Idee, sich das dann mal anzuschauen, ob man seine persönlichen Positionen ein bisschen aufstockt?
Ja, das kann man machen. Also man sollte da nicht in fallendes Messer greifen oder ähnliche Dinge, sondern sollte gucken, wo ist ein Boden gefunden. Ich, wie gesagt, glaube, dass das sehr stark technisch auch im Moment begründet ist. Und wenn es aber dann einen Boden findet, aufgrund eben der Situation der Notenbanken, aufgrund der Tatsache, dass es doch immer noch als der sichere Hafen gilt, Bitcoins beispielsweise haben doch deutlich stärker mit, wie man so schön sagt, Risky Assets, also mit Aktien oder Unternehmensanleihen, schlechterer Bonität etc. geschwankt. Und da Gold eben diese Eigenschaft nach wie vor hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch, wenn es sich mal geschüttelt hat, wieder Investitionen in Gold stattfinden werden und den Kurs dann eben entsprechend treiben.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich danke dir für die aktuelle Einschätzung und diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.